Früher war mehr Lametta.
Dies Jahr bleibt der Baum grün, naturgrün.
Mit frischen, natürlichen Äpfeln.
Naturfrisch und umweltfreundlich.
Und wann kriege ich mein Geschenk?
Jetzt wird erst der Baum fertig geschmückt. Dann sagt Niki ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung im ersten Programm an, dann wird ausgepackt und dann machen wir es uns gemütlich.
Nein, Walter, erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Niki ein Gedicht auf und wir packen die Geschenke aus. Dann machen wir erstmal Ordnung, dabei können wir Fernsehen und dann wird's gemütlich.
Und wann kriege ich mein Geschenk?
Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im dritten Programm an, packen dabei die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich.
Niki, wirst du wohl in deinem Zimmer bleiben, sonst wird der Weihnachtsmann ganz böse.
Früher war mehr Lametta.
Dies Jahr ist der Baum grün und umweltfreundlich.
Fröhliche Weihnachten. So, Kinder, es geht los. Opa, hilf mir jetzt ein bisschen und Vati knipst den Baum an.
Ja, doch.
Fröhliche Weihnachten.
Was?
Fröhliche Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten.
Dicky, wo steckst du denn? Fröhliche Weihnachten, mein Schatz.
Fröhliche Weihnacht. Hopsa. So.
Dicky möchte uns ein Gedicht aufsagen.
Zicke, zacke, Hühnerkacke.
Nein, das nicht.
Und jetzt wird ausgepackt.
Motorflugzeug, Comport Nummer 279, Steve tritt. Hallo und herzlich willkommen zum 279. Comport, den ich am heutigen viel zu warmen, viel zu sonnigen Freitag, dem 26. August 2011 aufgenommen habe. Das Intro ist Hoppenstedts Weihnachten, also das Ende von dem ganzen Dings, aus dem aktuellen Anlass, dass in der vergangenen Woche Loriot alias Vico von Bülow verstorben ist. Der es aber nicht in den Titel geschafft hat, weil dann danach Steve auch noch zurückgetreten ist. Aber ja. So, aber ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen, weil auch da wieder eine Menge passiert ist. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, ist eben nicht das Motorflugzeug von eben, sondern Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe zwei Meldungen zum Norwegen-Boom, 8 Meldungen zum Atom, 2 aus der Zensurecke, Libyen ist mit 7 Meldungen dabei und dann gab es noch Terror. 20 Grad, cleare, milde Grüße. Clear? Ernsthaft? Naja, wenn man sich beide Augen zukneift, vielleicht. Die 20 Grad, die fühlen sich wie 20 an und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 19 km/h aus Southeast. Und ich habe Urlaub und noch eine Woche bis Ühendorf. Yay. Und Plakate tauchen übrigens in der Woche vorher ab Mittwoch auf. Also so in großen Mengen. Wobei ich die an den öffentlichen ÖPNV-Haltestellen jetzt nicht so untersucht habe. Aber ja, so, da bin ich übrigens wieder. Dafür ist jetzt an ungefähr jeder U-Bahn-Haltestelle mindestens eins. Es gibt auch eine Litfaßsäule an der B75, an der zwei dran zu kleben scheinen, die ich nur im Vorbeifahren gesehen habe, deswegen scheinen. Und nein, die Ü30-Plakate sehen doch noch ein bisschen anders aus. Aber ja, so, wie gesagt, da bin ich jedenfalls wieder mit Nachrichten vom Norwegen-Boom. Da gab es letzten Freitag erstmal die Meldung, dass die Isolationshaft für den Attentäter aufrechterhalten wird. Übrigens, der Fernseher, der hier letzte Woche rumlag, liegt auch diese Woche. Jetzt liegt er allerdings auf der Glasscheibe und sieht aus, als hätte hinten einer irgendwie mal was aufgemacht und reingeglotzt. Oder anders ausgedrückt, das Ding würde ich auf gar keinen Fall mehr verwenden. Es könnte auch sein, dass es da inzwischen reingeregnet hat. Aber ja, also jedenfalls, die Einzelhaft, Isolationshaft für den Attentäter ist verlängert worden. Mit der Begründung, dass es ja immer noch sein könne, dass er da noch irgendwie einen Helfer oder einen Mitattentäter gehabt hätte und er den auf gar keinen Fall irgendwie alarmieren können soll, Nicht, dass am Ende dann noch irgendwo Beweismittel verschwinden lassen werden. Was auch immer, keine Ahnung. Also ich meine, an sich ist ja also zumindest relativ offensichtlich, dass er, wenn er da bewaffnet auf der Insel unterwegs war, also zumindest einige von den Todesopfern kaum abstreiten können wird. Und das mit der Bombe in Oslo, das ist im Vergleich zu den vielen Leuten, die er da erschossen hat auf der Insel, ja schon ein relativer Kleinquark, aber ja. Das hat ein Richter entschieden und damit begründet, dass der Attentäter andernfalls Beweismaterial verfälschen und mögliche Komplizen kontaktieren könne. Ja. Wie gesagt, ist vom letzten Freitag die Nachricht. Dann, am Samstag gab es die Meldung, dass nicht nur die Verwandten, die durften irgendwie letzten Freitag schon wieder auf die Insel Utøya, sondern jetzt auch die Überlebenden mal wieder auf die Insel durften. So, ich vermute mal in Begleitung und hoffentlich auch in Begleitung von Psychologen. Nicht, dass die da sonst zusammenbrechen oder was weiß ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das psychologisch schon arg anstrengend sein könnte, wenn neben einem Menschen erschossen werden. Aber ja, also die durften jedenfalls dann wieder auf den Tatort, auf die Insel. Der Aufenthalt soll ihnen dabei helfen, das Geschehene zu verarbeiten. Der geständige Attentäter hatte vor 4 Wochen auf der Insel 69 Menschen erschossen und zuvor im Osloer Regierungsviertel eine Bombe gezündet. Genau. Die Angehörigen hatten einen Tag vorher schon die Gelegenheit, auf der Insel rumzuwuseln. Und am Samstag durften dann halt auch die Überlebenden. Acht Uhr 50. Ja. Und aus dem riesengroßen Regen, der irgendwie seit letzter Woche angekündigt war für heute, ist jetzt irgendwie ein paar kleinere Regengebiete geworden gerade. Das war auch total faszinierend. Heute früh sah es noch so aus, dass irgendwie ein riesiges, fettes Regengebiet kommt, was alle spätestens ab 11 hier total durchsapscht. Und jetzt sieht es danach aus, das hat sich irgendwie zerlegt in kleinere Regengebiete. Und ja, mal gucken. Aber ja, so, Neues vom Atom. Da gibt's Radioreis, habe ich bei Boing Boing gefunden, am Samstag. Agricultural Inspectors in Japan's Ibaraki Prefecture have detected small amounts of radioactive cesium in a sample of rice farmed in Hokota City. Also 100 Meilen südlich vom Daiichi-Reaktor-Gebäude gibt's Reis, der da eingesammelt wurde. Und der hat nicht so viel Radioaktivität, aber es gibt wohl irgendwo auch radioaktives Reiszeug. Oder anders ausgedrückt. Ups. Ist die Durchfahrt verboten? Am 22.08. bis 26.08. I don't care. Also mal ganz davon abgesehen, dass heute 26.08. ist. Und I don't care. Ja, der wollte da wohl rein. Oder durch. Hat er das Schild gesehen? Überlegt sich jetzt, dass er dann doch da nicht durch will. Der Wagen mit OD-Kennzeichen. Ja, solange sie nicht auf die Idee kommen, hier irgendwie die Zufahrt für die MPS-Leute zu erschweren, ist mir das alles erstmal Hupe. So, dann hieß es, habe ich bei Breaking News am Sonntag gefunden, Reaktor 1 wäre kühl. Und zwar für mehr als 12 Stunden unter 100 Grad Celsius. Scherz an diesem Cold Shutdown-Märchen ist, dass eigentlich ein Cold Shutdown auch noch eine Strahlenobergrenze enthält. Das wusste ich nicht, weil es bisher mir irgendwie in den Meldungen nie begegnet ist. Aber irgendwo hieß es dann so, ja, dass sie das jetzt als Cold Shutdown bezeichnen, liegt eigentlich auch nur daran, dass sie die Cold Shutdown-Bedingungen geändert haben. Ne? Genauso wie die Vogelgrippe, nee, Schweinegrippe, ach, also die letztjährige Grippe da, die ganz doll schlimme, die ist ja nur deswegen zu einer Pandemie geworden, weil sie vorher die Pandemiekriterien geändert hatten. Ne? So ähnlich sieht das hier aus. Also da haben sie die Cold Shutdown-Bedingungen, da haben sie die Strahlungsmengen einfach rausgenommen und gesagt, ja, also wenn das Wasser da drinnen mal irgendwie für länger als 2 Minuten unter 100 Grad warm bleibt, wenn wir da noch Eiswürfel reinwerfen, dann ist Cold Shutdown erreicht. So, also offiziell brüstet sich TEPCO seit Sonntag damit, dass Reaktor 1 den Cold Shutdown-Status erreicht hätte. Da kann mir im Zweifelsfall aber auch niemand garantieren, dass es nicht noch irgendwo Pockets of Hot Stuff gibt. Na, also dass nicht noch irgendwo Zeug rumliegt. Ein bisschen Gezwitscher gibt es im Hintergrund noch. Dass es nicht noch irgendwo Ecken gibt, wo zum Beispiel Corium rumliegt, dem immer noch ein bisschen warm ist. Und was sich auch noch ein bisschen weiter wärmt. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob die Meldung dann irgendwie überall durch die Nachrichten gereicht wurde. Inzwischen gebe ich mir ja große Mühe, alles an Quellen anzuzapfen, was irgendwie so aussieht, als könnte man da was rausholen. Und wenn mir da bei Twitter Breaking News irgendwas über den Tisch schiebt, nehme ich auch die Meldung mit. So, dann gibt's die Ötagenda. EU-Energiekommissar Oettinger fordert von der Bundesregierung eine Strategie gegen einen weiteren Anstieg der Strompreise. Die Politik müsse ein Niveau sichern, das nicht zur sozialen Spaltung oder zur Deindustrialisierung führe, sagte der CDU-Politiker im Magazin Kikero. Daher werde eine Agenda 2020 benötigt, um die Kosten der Elektrizität beherrschbar zu machen. So habe Deutschland bereits heute den zweithöchsten Strompreis in der Europäischen Union. Ich dachte, Atomstrom sei so billig. Na, Atomstrom ist ja auch nur deswegen billig, weil die wirklichen Kosten der Staat übernimmt. Also der Steuerzahler. Also zu gut Deutsch, sie nicht auf der Stromrechnung, sondern auf den Steuern auftauchen. Ich krieg noch keine Steuerrechnung. Egal. Knapp die Hälfte davon gehe jedoch auf politische Vorgaben zurück, betonte Oettinger. Der einzige Faktor, der eine Verteuerung rechtfertige, seien Investitionen in die Energieinfrastruktur. Die Förderung im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes müssten hingegen gedeckelt werden. Weil, wisst ihr, wenn man den Quark nicht fördert, das ist so hilfreich für den Quark. Die Leute, die irgendwo Land haben, wo sie zum Beispiel ein Windrad hinstellen können, die haben nichts Dringenderes zu tun, als da irgendwie teure Windräder hinzustellen, für die sie dann so wenig Geld kriegen wie für ein abgeschriebenes AKW, mit dem man heftig Gewinne machen kann. Nur, dass so ein frisch hingestelltes Windrad dummerweise ein bisschen mehr kostet als ein abgeschriebenes AKW im Betrieb. Na, und übrigens, ein neues AKW kostet tendenziell auch mehr als ein abgeschriebenes. Aber hey. Zudem deutete Oettinger an, dass deutsche Stromsubventionen für energieintensive Unternehmen gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoßen könnten. Ja, das leuchtet mir ja auch nur sehr begrenzt ein, wieso man da irgendwie noch Unternehmen nochmal zusätzlich Geld in den Arsch bläst. Aber da wird es bestimmt eine gute Begründung gegeben haben. Vor Jahrzehnten. Oder anders ausgedrückt, das passiert aus gutem Grund. Aber ja. So, dann gab es eine Brennsteinnahme. Genau. Berlin DPA, die von den Energiekonzernen heftig bekämpfte neue Atomsteuer, hat erstmals zu Einnahmen für die Staatskassen geführt. Im Juli nahm der Bund aus der seit Jahresbeginn geltenden Kernbrennstoffsteuer 450,8 Millionen Euro ein. Was? So wenig? Das geht aus dem aktuellen Monatsbericht des Finanzministeriums hervor. Damit wurde in den ersten 7 Monaten des Jahres aber noch nicht einmal ein Drittel der für das Gesamtjahr ursprünglich angepeilten Einnahmen erzielt. Eigentlich rechnet der Bund für 2011 mit rund 1,7 Milliarden Euro Einnahmen aus der Kernbrennstoffsteuer. FDP-Forderung nach Steuersenkung in 500 Millionen. Oh mein Gott, davon kann man ja schon 3 Cent Steuersenkung finanzieren. Oder wenn man nur das obere 0,0001% der Bevölkerung entlasten will, dann kommt da vielleicht ein bisschen mehr zusammen. Weil das sind ja wenig genug Leute. Einer oder so. Na, also, ja. So, dann gibt's eine Fuku-Sperrdauer. Das wird euch jetzt sicherlich genauso überraschen wie mich. Das Gebiet rund um das zerstörte japanische Atomkraftwerk Fukushima wird möglicherweise auf lange Sicht unbewohnbar bleiben. Für einige Regionen um den Reaktor könne man das nicht ausschließen, teilte Regierungssprecher Edano in Tokio mit. Ministerpräsident Kahn, der übrigens irgendwann jetzt in der vergangenen Nacht seinen Rücktritt angekündigt hat. Aber ja, wo war ich? Ministerpräsident Kahn erklärte, er wolle den Menschen in Fukushima die Lage demnächst persönlich erklären. Rund um das Atomkraftwerk existiert eine 20 Kilometer Sperrzone, die nur mit staatlicher Genehmigung und Strahlenschutzkleidung betreten werden darf. Der Betreiber der Anlage TEPCO will die Reaktoren bis Januar unter Kontrolle bringen. Okay, also, ne, das wird euch jetzt genauso überraschen wie mich. Oder anders ausgedrückt, told you so. Ne, das Märchen von, dass sie irgendwie die Sperrzonen alle wieder aufheben würden und dass alle Leute wieder zurück dürften, das habe ich ja noch nie geglaubt. Weil schlichtweg da noch so viel radioaktives Material drin ist in den Reaktoren, dass die Gefahr, dass da irgendwas raussapscht, einfach viel zu hoch ist. Ja, von daher, ja, told you so. Das muss jetzt mal wieder sein. Habe ich mich am Montag aus den D-Radio-Nachrichten rausgeklaut. Dann gab es ein US-AKW-Beben aus der beliebten Reihe. Bei uns ist Atomenergie sicher, schreibt Fefe Erdbeben an der Ostküste der USA. Ostküste der USA. Ist übrigens, das ist mir beim nullten Blick nicht aufgefallen, aber Ostküste ist das Areal, was eigentlich nicht bebt. Westküste ist das Areal, was berühmt dafür ist, dass es da regelmäßig bebt. Aber die Ostküste galt eigentlich als relativ Regen, erdbebenarm. Regen, genau. Und jedenfalls sind da AKWs runtergefahren. Eins davon ist besonders spannend, denn the North Anna plant, which was near the epicenter of Tuesday's quake, is reportedly located on a fault line. Die haben da ein AKW direkt an einer Fehlerlinie gebaut, wo also, wenn es irgendwo bebt, dann noch am ehesten da. Bö. Mein Fiefe, das ist schon mal auffallend schlau, so ein Atomkraftwerk auf einer Faultline zu bauen. Aber warte, das war erst die Ouvertüre. The US Nuclear Regulatory Commission rates the plant as the seventh most likely to receive core damage from a quake. Die sind auch noch sehenden Auges reingerannt. Naja, werdet ihr jetzt vielleicht denken, so ein Atomkraftwerk hat ja Vorbereitungen getroffen für so einen Fall. Da gibt es ja Sensoren, die erkennen ein Erdbeben. Im Prinzip ja. Aber according to the Virginia Department of Mines, Minerals and Energy, DMME, the Virginia Tech Seismological Observatory, removed all seismographs from around the plant in the 1990s due to budget cuts. Also alles, was da irgendwie aussah wie Sensorik, haben sie in den 90ern da rausgeholt, weil wir müssen noch sparen, koste es, was es wolle. Das ist jetzt, wie sag ich's, suboptimal. Das ist, ja, also suboptimal ist so der Begriff, der mir da spontan einfällt. Ist da hinten irgendwie was, was aussieht wie ein Auto auf dem Gelände rumsitzt? Kann mir eigentlich egal sein, die Aufbauten können es noch nicht sein. Die sind immerhin dieses Wochenende noch irgendwo im Süden. Aber ich könnte mal die Rasenlänge prüfen. Chicken. Nicht, dass ich nicht irgendwie in den nächsten Tagen sowieso noch oft genug hier bin, aber irgendwann fangen die ja an aufzubauen. Und wenn sie anfangen aufzubauen, was ja der Zeitpunkt ist, ab dem ich dann auch eigentlich aufnehmen will, dann wird das mit über das Gelände schlurfen tendenziell eher schwieriger. War relativ nicht kurz. Könnte man aber nochmal nachkürzen. Naja, wo war ich? Naja, Budget Cuts. Kann man ja schon verstehen, die Atomenergie ist in der Krise. Wer will da noch Geld ausgeben? Was PR-technisch vielleicht ein winziges bisschen unglücklich ist, dass sie im Februar angekündigt haben, da noch einen dritten Reaktor anzubauen. Dafür hatten sie dann eben doch noch Budget. Naja, und es ist ja nicht so, dass sie nicht an Erdbeben gedacht haben, als sie das gebaut haben. Das ist ausgelegt bis 6,1 auf der Richterskala. Das Beben jetzt war 5,9, nein, 5,8. 5,9 war der erste Wert, den sie rausgelassen haben, haben danach dann aber auf 5,8 runtergedreht. Und nachdem das eine Exponentialskala ist, so frei nach dem Motto 6,0 ist 10 mal so viel wie 5,0, ist das auch kein ganz kleiner Schritt. Aber ja, und mein Fefe, naja, ein bisschen dicht dran. Ja, oder anders ausgedrückt, ein ernsthaftes Erdbeben könnte da ernsthaft zu einer Gefahr werden. Dummerweise ist eben der Schätz der, dass an der Ostküste Erdbeben relativ selten passieren und man von daher sich da durchaus auch auf den Standpunkt stellen kann, das passt schon, da passiert ja nichts. So lange bis dann mal was passiert. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Aber ja, habe ich mich am Mittwoch reingeklebt. Dann gab es gestern eine Strahlebenmeldung. Nämlich habe ich bei ARD gefunden, der für November geplante Castortransport in das Zwischenlager Gorleben steht nach NDR-Informationen auf der Kippe. Messungen hätten ergeben, dass die Jahresdosis für Strahlung am Zaun des Geländes bis Ende 2011 überschritten sein könnte. Weitere Behälter dürften dann nicht eingelagert werden. Oder anders ausgedrückt, die haben das Problem, dass das Zwischenlager Gorleben ein bisschen viel strahlt. Ich hoffe doch, dass die hier nochmal eine Runde Rasenkürzen kommen. Das ist mir dann doch irgendwie geringfügig zu lang. Aber ja. Also, Gorleben, das Zwischenlager, mehr ist es ja nicht. Das strahlt am Zaun so viel, dass sie bis Jahresende eine Jahresdosis überschritten haben könnten, die da offiziell zulässig ist. Das sind alles Strahlendosen, die im Vergleich mit Fukushima irgendwie Pipifax sind. Irgendwie was Mikrosievert, Millisievert, nee, Millisievert waren es glaube ich 30, bilde ich mir ein. Aber ja. Und jedenfalls stellt sich raus, dass wenn sie da tatsächlich so viel Strahlung rauslassen, sie eigentlich gar keine zusätzlichen Kastoren dahin bringen dürfen. Ja, die Greenpeace-Forderung von, ist jetzt schon ein Weilchen her, habe ich ja noch im Hinterkopf, dass die gesagt haben, Jungs, Mädels, es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, Kastoren in das Zwischenlager Gorleben zu bringen, also die einmal durchs halbe Land zu karren, nur um sie dann da in eine Stahlhalle reinzustellen. Da könnt ihr die auch in Stahlhallen reinstellen, die an AKWs dran sind, die jetzt sowieso aus sind und nie wieder angehen. Die haben da nämlich auch Platz und sind genauso Zwischenlager, weil Gorleben Zwischenlager, mehr als ein Zwischenlager ist Gorleben ja nicht, ist überhaupt gar nicht signifikant besser geschützt oder besser qualifiziert, sondern eher im Gegenteil. Das ist wirklich nur eine Halle. Eine Stahlhalle, die, wenn man sie scharf anguckt, im Zweifelsfall einmal Flums macht. Aber hey. Na, aber, ja. Also die Halle, die strahlt ein bisschen nach außen. Huch, dann gibt's, habe ich von gestern Abend von Fefe. Japan wird jetzt ihre Luftüberwachung verdreifachen, nachdem sie in bis zu 200 Kilometer Entfernung von Fukushima radioaktive Abfälle gefunden haben. Abfälle? Ja, das ist hier die Nomenklatur, weil das ab 8000 Becquerel pro Kilogramm Strahlenbelastung unter Sondermüll fällt und nicht mehr einfach in einer Müllhalde entsorgt werden darf. Bei einem Kindergarten in Tokamachi an der Westküste Japans haben sie in einem Komposthaufen 27.000 Becquerel pro Kilogramm gemessen. Und das Agrarforschungszentrum Fukushima untersucht gerade Reissorten darauf, wie viel Cäsium sie aus dem Boden aufnehmen. Da hinten ist übrigens der See. Seht ihr doch? Ja. Ja. Das sieht alles schon sehr einladend aus für nächste Woche. Aber ja, nächste Woche. Und ja, ich habe ja Urlaub. Von daher, da werde ich hier auch häufiger rumlaufen. In dieser Woche jetzt. Und ja, also 27.000 Becquerel pro Kilogramm, das ist, ja, also durch 8.000, wenn ich Kopf rechnen könnte, ist auf jeden Fall ein Vielfaches. Ein bisschen viel zu Vielfaches, um genau zu sein. Aber ja, kann ja mal passieren. Mistakes happen. Ja, auch in Gebieten, wo sie eben nicht passieren dürfen. Aber ja. Mache ich mich aber ganz schnell wieder aus dem Staub, wie irgendwo der Mensch mit dem komischen Belfi angerannt kommt. So, dann gibt's Neues von der Zensur. Kasachstan habe ich mir hier nämlich reingeklebt. Die haben nämlich wegen angeblicher Verbreitung von Terrorismus den Zugang zu mehr als 2 Dutzend soziale Netzwerke im Internet gesperrt, berichtet Heise. Kommunikationsminister Askar, ach du je, Schumagaliyev. Bäh. Komplizierte Namen finde ich doof. Der hat jedenfalls mitgeteilt, eine Entscheidung des Gerichts in der Hauptstadt Astana über Twitter mitgeteilt. Betroffen war nach Angaben der Agentur Interfax unter anderem die größte russischsprachige Online-Gemeinschaft LiveJournal. LiveJournal. Unterdessen erklärte sich die Partei des seit Sowjetzeiten regierenden Präsidenten Nursultan Nazarbayev zum Sieger der Senatswahl. Alle 16 zu vergebenen Mandate habe nur OTAN gewonnen, teilte die Partei mit. Was auch immer. Die Wahlen entsprechen nach Angaben von Beobachtern nicht den demokratischen Standards. Jo, Wahlen mit Wahlcomputern in Deutschland hätten auch nicht den demokratischen Standards entsprochen. Wahlen zum Europaparlament entsprechen keinen demokratischen Standards. Von daher, da irgendwie mit dem Finger drauf zeigen, ist einfach, aber falsch. Und die Schuhe sind, zumindest wenn sie durch so feuchtes Gras gezogen werden, dann doch empfindlich kühl. Aber ja. Also, ja, Kasachstan will zensieren. Dann gibt es aus Kanada die Meldung, dass kanadische Datenschützer, Bürgerrechtler und Sicherheitsexperten sich in einem offenen Brief an den kanadischen Ministerpräsidenten Stephen Harper wenden gegen Pläne der Regierung, die Befugnis der Behörden zur Telekommunikationsüberwachung auszuweiten. Mit den geplanten Gesetzen wurde zum Beispiel Internetprovider oder Anbieter sozialer Netzwerke zu Werkzeugen der Ermittler gemacht, schreibt der Zusammenschluss aus zivilrechtlichen Organisationen und Experten und warnt vor Auswirkungen auf die Grundrechte. Was übrigens einfacher wäre, hier über das Gelände wuseln, wenn sie dann erstmal die Umzäunung zumindest andeuten. Weil ich hier immer das Problem habe, dass mir ohne die Zäune das Gelände verdammt groß aussieht. Mit den Zäunen ist das Gelände immer noch verdammt groß, aber dann zumindest eingezäunt. Aber ja, das Vorhaben der Regierung sehe keine ausreichenden Kontrollmöglichkeiten und Rechtsmittel vor, um einen Missbrauch zu verhindern, kritisierten die Autoren des offenen Briefs. So sei laut Gesetzesentwurf für die Enthüllung einer Identität im Netz keine richterliche Genehmigung erforderlich. Behörden seien über durchgeführte Überwachungsmaßnahmen nicht berichtspflichtig und die Kritiker verweisen in diesem Zusammenhang auf ähnliche Regelungen des US-amerikanischen Patriot-Akt, die als verfassungswidrig eingestuft worden seien. Die konservative Regierung unter Harper hat die Entwürfe für die Sicherheitsgesetze nach ihrem Sieg bei den vorgezogenen Neuwahlen im Juni mit dem Versprechen eingebracht, sie innerhalb von 100 Tagen durchs Parlament zu bringen. Zeit für eine Expertenanhörung im Abgeordnetenhaus blieb so bisher nicht. Die Kritiker raten deshalb eindringlich davon ab, das Vorhaben ohne eine sorgfältige Prüfung seine möglichen Auswirkungen bereits Anfang September zu verabschieden. Ein Sprecher des kanadischen Justizministers Rob Nicholson hatte zuvor gegenüber dem Sender CBC erklärt, dass die Initiative ausreichend Vorkehrungen zum Datenschutz enthalte. Der technische Fortschritt der vergangenen zwei Jahrzehnte habe die einschlägigen Behörden vor Schwierigkeiten gestellt, die Sicherheit der Kanadier aufrechtzuerhalten. Bla, Fasel, Fasel, bla. Das Übliche. Und denkt doch an die Sicherheit. Fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwo auch mal ein und denkt doch an die Kinder kommt. So, genau, dann gab es Neues aus Libyen. Das wäre ja eigentlich mal zwischendurch Arbeitstitel gewesen. Libyen. Da gab es erstmal die Meldung, Gaddafi wäre geflohen. Nach dem Aufstand der Regimegegner in Tripolis soll Muammar al-Gaddafi auf der Flucht sein. Aus gut informierten Kreisen in Tripolis verlautete der Staatschef und seine Familie, hielten sich in einer Region unweit der algerischen Grenze auf. Ihr Plan sei es möglicherweise über die Grenze zu flüchten. Hieß es am Sonntag. Sagen wir mal so, die Meldung ist immer noch nicht falsch. Oder hat sich noch nicht als falsch herausgestellt, weil Tripolis haben jetzt die Rebellen auf den Kopf gestellt und ihn nicht gefunden. Von daher wäre es durchaus möglich, dass er schon relativ früh Tripolis verlassen hat. Aber ja. So, am Montag gab es dann Sonamen. Auf Al Jazeera kommt gerade das Gerücht, dass die Rebellen in Libyen Saif al-Islam Gaddafi, den Sohn, verhaftet haben. Und ein anderes Gerücht sagt, dass sie auch den Vater festgenommen haben. Update, angeblich hat sich ein zweiter Sohn Gaddafis auch ergeben. Ja, das mit Saif al-Islam, das, da muss ich gleich mal gucken. Habe ich irgendwie die Meldung, dass der dann ein Stückchen später noch wieder frei rumlief? Ja, habe ich. Dann, am Montag gab es die Meldung, dass auch die Leibgarde von Gaddafi, sie die Waffe niedergelegt hätte. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera beruft sich auf Angaben der Rebellen. So, was die Rebellenmeldungen wert sind, kann man sich schon irgendwie denken, weil die sind ja nun eine Partei in diesem Krieg. Das ist genauso, wie ich irgendwie Meldungen von Gaddafi alleine auch nicht weiter traue, als ich den werfen kann. Und der ist mir im Zweifelsfall eine Kleinigkeit zu schwer. Also ja. Also die Leibgarde hätte sich ergeben, hieß es dann. Dann gab es den Herrn de Bundeswehr. Bundesverteidigungsminister de Maizière hielt den Einsatz deutscher Soldaten zur Stabilisierung Libyens für möglich. Wie war das? Öffentlich-rechtliche Aussprache Libyen übrigens. Herrn Außentrottels Aussprache Libyen. Mit Ü. Ja. Er ist einfach nur doof, über den muss man sich nicht weiter lustig machen. Wo war ich? Sollte es entsprechende Anfragen an die Bundeswehr geben, werde man das konstruktiv prüfen, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Allerdings setzte die Bundesregierung darauf, dass der Libyen nach einem Sturz Gaddafi selbst eine stabile Staatsgewalt aufrechterhalten könne. Am derzeitigen NATO-Einsatz zum Schutz der libyschen Bevölkerung beteiligt Deutschland sich nicht direkt, musste aber, als da es seinerzeit darum ging, ob die NATO einen Einsatz machen kann oder nicht, zumindest nicht widersprechen, weil hätten sie widersprochen, die NATO gilt wohl irgendwie ein Einstimmigkeitsprinzip, hätten sie widersprochen, hätte da nichts passieren können. Na, jetzt ist ja das Problem, dass Westerbrülle sich halt weltweit lächerlich gemacht hat mit seiner Ablehnung, da einen Einsatz zu machen. Mit dem UN-Nein im Sicherheitsrat. Das finden irgendwie alle ganz besonders putzig. Ich meine, ja, ich finde den UN-Einsatz besonders putzig, weil die da irgendwie alles weggebombt haben, so frei nach dem Motto, als hätte in der Resolution gestanden, Gaddafi müsse weg. Was aber eben gerade keine Aufgabe der UNO gewesen wäre. Weil wer denn nun irgendwie wo Regierungschef ist, das ist immer noch eine Aufgabe des jeweiligen Volks und nicht von irgendwelchen internationalen Organisationen. Aber hey. Und Fiefe schreibt dazu, der Wüstenfuchs de Maizière möchte offenbar die Bundeswehr nach Libyen schicken, um die Ölquellen zu sichern, schätze ich. Er findet auch nicht, dass er dafür ein Mandat des Bundestages braucht. Und allerspätestens das schlägt dann dem fast die Krone ins Gesicht, wie man so schön sagt. Na, weil die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, hat, glaube ich, mal irgendwie ein unwesentliches Gericht in Karlsruhe mit dem Vornamen Bundesverfassungs geurteilt. Oder anders ausgedrückt, sollten sie da irgendwelche Einsätze machen wollen, haben sie gefälligst den Bundestag zu befragen. Wobei ja putzigerweise irgendwie im NATO-Dunstkreis auch ohnehin schon deutsche Soldaten mit dem Libyen-Einsatz zu tun haben. Aber hey, dann gab es Gaddafi-Fechter. Am Montag nach dem Einmarsch der Aufständigen in die libysche Hauptstadt Tripolis sind schwere Kämpfe um die Residenz von Oberst Muammar al-Gaddafi entbrannt. Wo sich mir irgendwie die Frage aufdrängt, wer da eigentlich gekämpft hat. Weil Gaddafi war da nicht. Aber ja. So, am Dienstag gab es dann die Meldung, sei frei. Genau. Der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesuchte Gaddafi-Sohn Saif al-Islam ist nach Berichten der britischen BBC nicht in der Hand der libyschen Rebellen. Der 39-Jährige sei auf freiem Fuß und in Tripolis in der Nacht im Hotel Rixos mit Journalisten zusammengetroffen, hieß es auf der Internetseite des Senders. Die Aufständischen hatten mitgeteilt, dass Saif al-Islam Gaddafi am Sonntagabend gefangen genommen worden sei. Also entweder haben sie den nochmal freigelassen und es noch nicht verkündet, oder die haben den nie gehabt. Na, also es riecht schon irgendwie komisch. Die melden, sie haben ihn. Und zwei Tage später wuselt der irgendwo außerhalb von Gefangennahme rum. Das riecht komisch, ich weiß auch nicht. So, dann ging es noch um die Residenz. Das Gaddafi-Regime hat in einer Audiobotschaft mitgeteilt, es habe die Residenz in Tripolis aus taktischen Gründen den Rebellen überlassen. Notfalls werde man bis zum Tode weiterkämpfen. Ein Sprecher des Präsidenten Muammar al-Gaddafi drohte den Aufständischen mit einem langen Kampf, der Jahre dauern könne. Der Aufenthaltsort des einzigen Machthabers ist nach wie vor unbekannt. Bla, bla, bla. Also, Gaddafi. Er ist definitiv nicht in seiner Residenz, was wohl irgendwie so ein halbes Militärlager ist. Er ist, keine Ahnung, wo er ist. Sein Sohn ist definitiv nicht in Rebellenhand. Keine Ahnung, wo der noch wieder rumwuselt. Keine Ahnung, warum die Rebellen erst erzählen, sie hätten ihn und ihn dann aber doch irgendwie definitiv nicht haben. Es gibt doch gar keinen Schnee. Da muss man doch nicht mit Schneestöcken rumlaufen. Das Hundefieder, das sieht ganz so gar nicht angeleint aus. Was es dann auch noch Putziges gab, nachdem die Rebellen dann gemeldet hatten, dass sie den Saif al-Islam hätten, haben dann schon irgendwelche Vollidioten verlangt, dass er doch nach Den Haag ausgeliefert werden müsse. Dazu fällt mir spontan ein, erstens, das sind Rebellen. Die sind weder gewählt, noch demokratisch, noch legitimiert, noch sonst irgendwas. Die sind keine Regierung. Selbst wenn die wollen, können die mal erstmal gar nichts. Zweitens, da ist immer noch Krieg. Warum zum Fick denkt irgendjemand schon drüber nach, irgendwen irgendwo hinauszuliefern? Hilfe, da hinten kommen Leute. Eine ganze Gruppe. Nichts wie an die Kreuzung und um die Ecke. Und, die Forderung, die fand ich einfach mal irgendwie putzig. Ach, die haben auch Schneestöcke. Hier ist kein Schnee und ihr habt keine Skier unter den Füßen. Das sieht einfach nur lächerlich aus. So. Schmutz. Gerade so entkommen. Irgendwelche Forderungen an die Rebellen darstellen, die sind keine Regierung. Und selbst wenn die heute irgendwie da die Gewalt komplett übernommen hätten, würde es im Zweifelsfall erstmal ein paar Monate dauern, bis sie dann irgendwie mal sowas wie eine Regierung eingesetzt haben. Bis sie dann überhaupt mal darüber nachdenken können, sich mal demokratisch legitimieren zu lassen. Weil die sind einfach nur Leute, die bewaffneten Aufstand gemacht haben. Na, also ich meine, da hätte man auch begründet sagen können, das sind böse Terroristen, weil der demokratisch legitimierte große Führer Gaddafi ist ja der demokratisch legitimierte große Führer. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche Wahlen hat abfegen lassen. Aber tendenziell ist der legitimierter als irgendwelche Rebellen. Na, aber hey, das ignorieren wir einfach mal. Dann gab es was Neues vom Terror. BKADS. Hab ich bei Fefe gefunden. Oh, gucke mal, das haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Das BKA fordert die Vorratsdatenspeicherung wegen der Kinderschänder. Also genau genommen verlangt das Zirke, was Taus die Frage hat aufwerfen lassen, wie denn eigentlich das BKA dazu steht, dass deren Chef irgendwie nach Gesetzen verlangt. Na, eigentlich ist dessen Aufgabe, sich an Gesetze zu halten und nicht nach Gesetzen zu brüllen. Aber ja, dass der Zirke jetzt auch schon gegen Datenschutz gepöbelt hat, habe ich mir schon für nächste Woche notiert. So, dann gibt's die VDSDW. Bundesregierung macht sich nämlich keine Sorgen aufgrund eines drohenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens wegen einer mangelnden Regelung zur Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten. Die EU-Richtlinie zur verdachtsunabhängigen Protokollierung von Nutzerspuren sei sehr wohl im deutschen Recht teilweise umgesetzt, heißt es laut einem Bericht des Focus, bekannt und berühmt durch Falschmeldungen. Aber ja, die Bundesregierung reagiert mit dieser Antwort auf den blauen Brief aus Brüssel vom Juni. Außerdem zitiert die Regierung Bedenken des EU-Datenschutzbeauftragten Peter Hustings an den EU-Vorgaben, wonach die Maßnahme weniger in die Privatsphäre eingreifend hätte geregelt werden können und vor allem müssen. Deutschland werde diese Einwände bereits im Vorgriff auf eine künftige Neuregelung in die Pläne für eine hiesige Bestimmung einfließen lassen, hieß es in dem Schreiben weiter. Heißt, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP und ihr Kollege im Innenressort Hans-Peter Friedrich, CSU, führen seit geraumer Weile Gespräche über einen neuen Anlauf zur Umsetzung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das ursprüngliche Gesetz 2010 gekippt hatte. Leutheusser-Schnarrenberger lässt verbreiten, nö, wir haben da keine Angst. Dazu fällt mir ein, ja, so richtig Angst sehe ich da auch nicht begründet, aber man könnte sich zumindest mal Gedanken drüber machen, was zum Fick da eigentlich abgeht. Aber ja, so, dann kommen wir in der Musikecke an, auch wenn ich noch gar nicht da hinten an der Kreuzung wieder angekommen bin. Und zu der Baustelle sage ich heute gar nichts. Die Baustelle kann ich schließlich in der nächsten Woche noch ausführlich beleuchten. Die nächste Woche, die nicht nächste Woche rauskommt. Ja, und dann kommt nämlich ein Stück Musik, das habe ich letzte Woche vom Namen her schon dauernd erwähnt, nämlich das Niveau mit Niveau, wo nie Niveau war. 6 Minuten 38 lang vom Barenfeld-Sonntag, 16.46 Uhr. Barenfeld-Sonntag, Das war der Tag, der nicht so regnerisch war. Gefolgt ist das Ganze dann aus aktuellem Anlass mit Lorio der Bundestagsrede, die ich bei YouTube gefunden und herniedergeladen habe. Ist jetzt eigentlich das... Hier war jemand, das Schild ist weg. Jetzt kann man also doch wieder da reinfahren. Also die Leute, die bis eben da nicht reingefahren sind, sind dann tendenziell selber schuld. Tatsächlich, das Schild ist weg. Das Schild und die Absperrung. Da hinten kommt ein Bus. Der sieht aus wie ein HVV-Bus. Schulbus oder sowas. Nee, eine Leerfahrt. VHH-Leerfahrt steht dran. Und der biegt hier rein. Da stelle ich mich doch mal ganz unauffällig so weit weg von der Straße. Ja, geht doch. So. Wo war ich stehen geblieben? Da haben wir es weg. Genau, ich war stehen geblieben bei, aus aktuellem Anlass gibt es Loriot. Die Bundestagsrede habe ich mir aus YouTube geklaut. 2 Minuten 24 ist die lang und falls ihr nach Inhalten sucht, viel Spaß beim Suchen. Und mir ist so aufgefallen, also irgendwie aktuelle Bundestagsreden klingen nicht signifikant anders heute. Von daher Treffer versenkt. Gefolgt von, da war mir nochmal nach Hoppenstedt, die AKW-Szene, habe ich auch bei YouTube gefunden und auseinandergeschnibbelt. Ja, 48 Sekunden ist das dann lang. Kriegt ihr dann auf die Ohren? Ich kann dann hier mal hochscrollen, gucken, ob Teil 1 grün ist. Teil 1 ist tatsächlich grün. Dann regnet es. Als hätte ich es geplant. Ich wollte gerade nachgucken, wie die Regensituation aussieht, nachdem der Sync hier durch ist. Dann wünsche ich mir Feedback. Könnt mir zum Beispiel eine Mail an kombiblog@googlemail.com schreiben. Ihr könnt mir bei twitter@kompot was schreiben. Ihr könnt mich bei Google Plus erwähnen. Oder im kompiblog.de unter kompot 279 Teil 1 einen Kommentar hinterlassen. Dann kriege ich alles irgendwie mit. Und tatsächlich, es tröpfelt. Um 9.23 Uhr und es tröpfelt. Man könnte fast sagen, ich hätte es geplant. Ja, ach so, so ganz, ganz kleines bisschen tröpfelt, sagt der Regenradar. Ja, gut, kann ich ignorieren. So, und dann sage ich viel Spaß mit das Niveau und Niveau, wo nie Niveau war. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Was soll das denn heißen? Nur echt krass. Du musst ja nicht singen.
Ach so, ja, dann setze ich mich jetzt hin.
Niveau, wo nie Niveau war.
Danach der Abend davor.
Wir sind die vagovasale Synkope, das Klingeln im Ohr.
Habt ihr es verstanden? Wir sind gesundheitsschädlich. Ihr sagt,
hey, geht mal zu Dieter Bohlen.
Wir aber sagen, geht nicht.
Wir sind nicht Deutschland, wir sind nicht Superstar. Wir bringen euch Niveau.
Wir sind nicht hart, nein, wir sind weich.
Wir sind nicht sexy, wir sind nicht geil.
Während wir eine englische Indie-Rockband hießen wir The Style.
Was das schon wieder heißt, wissen wir auch nicht.
Uns fehlt leider gerade wieder mal die Übersicht.
Ist auch alles ungewiss, eines, das ist klar.
Wir bringen euch Niveau.
Einsatz, Junge.
Wir sind nicht Marlon Brando.
Wir sind nicht Friedrich Schiller.
Ein Einsatz.
Upsala. Einmal bitte ein lautes und unerschönliches Buh für mich. Das war viel zu leise, aber danke trotzdem, dass jemand an mich glaubt. Weil... Hab ich nach dem zweiten gefragt? Ja, bitte nochmal lauter dann.
Kann ich schon mal einen dritten haben, so pro forma, falls er irgendwann mal wieder... Nee, komm, ich spiel weiter. Wir haben noch keine Zeit.
3, 4!
Wir sind nicht Marlon Brando.
Wir sind nicht Friedrich Schiller. Wir schreiben keine Bücher.
Und wir spielen keine Killer.
Wir sind anspruchslos.
Aber auf höchstem Niveau.
Süßes Mädchen, zeig uns deinen Po.
Nicht, dass ihr denkt, wir wären schlimme Chauvinisten.
Wir sind emanzipiert und dazu noch Pazifisten.
Wir sind kinderlieb und vergöttern unsere Oma.
Wir bringen euch Niveau.
Ich hab noch zweimal Zeit.
Bitte was?
Ich sag, es ist ausbaufähig. Sie haben noch zweimal Zeit zu üben.
Wir
Wir wären gerne Indie-Rocker mit Karottenhosen, würden gern wie Liam Gallagher an Mikrofonen posen. Wir wären gerne Mettler mit wüsten langen Mähnen, so wie die finsteren Finnen oder die düsteren Dänen.
Working up in the darkness, waiting for something to rise. Where is my son? Where is I? All I can see is light. I need my ease, and it's a darkness I ride. And I wait for the time that's mine. And I've got 11 torches to my own, and I can't do nothing but a spell.
Wir sind Romantiker.
Der Blick schweift in die Ferne.
Ein Auge auf den Horizont. Eines auf die Sterne.
So, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass der Typ Tiere schielen muss?
Mit so schnulzigem Gesülze machen wir zwar keine Frau klar, aber wir bringen euch Niveau.
Metaphorisch schielen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Hätte ich das sonst geschrieben, wenn es nicht ginge, oder was?
Weiß ja. Wir sind am Ende, wir sind Geschichte. Ich glaube, ich werde Schauspieler mit Silberblick.
Und ich schreibe Gedichte.
Im Berlinerisch, wa?
Oder Bücher.
Schluss.
Bücher von uns und CDs könnt ihr da beim Shaw Patrol Stand kaufen. Wir waren der Sören am Gesang und an der Kazoo.
Und an der Gitarre und im Gesang der Martin. Und zusammen
sind wir aus Berlin für euch das Niveau.
Bis nachher.
In diese Talsohle des deutschen Parlamentarismus fällt nun ein Hoffnungsschimmer in Gestalt des Abgeordneten Karl-Heinz Stiegler. Die Rede, die der Politiker am letzten Dienstag im Bundestag hielt, ist ein Beispiel für faire Argumentation und eine klare politische Linie.
Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD-FDP-Koalition habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht. Und wo haben wir denn letzten Endes, ohne die Lage unnötig zuzuspitzen? Da, meine Genossen und meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Bildungspolitik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin, wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit, eins steht doch fest. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Die Lohn- und Preispolitik geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit als erste Verpflichtung. Wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, hier und heute stellen sich die Fragen und damit möchte ich schließen. Letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen.
Hier haben wir ein neuartiges Spiel für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das wird sehr gern genommen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und die Eltern. Es ist wirklich etwas für die ganze Familie. Hier ist die Spielanleitung und das sind die einzelnen Teile, die zusammengesetzt werden. Die Brennkammer, Uranstab, Kühlsystem, Neutronenbeschleuniger und die Sicherheitskuppel.
Und was ist das?
Das sind Bäume, Häuser und Kühe für die Landschaft drumherum. Alles wunderhübsch gearbeitet.
Kann das auch richtig explodieren?
Ja, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Natürlich nicht richtig, es ist ja für Kinder. Aber es macht Puff und die Kühe fahren um und die kleinen Häuser und Bäume. Da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß. Möchten Sie es mitnehmen?
Jawohl!